Wie Jesus steht dieser Podcast wieder auf? Ist eine lange Zeit gewesen, seitdem wir wieder hier waren. Ich glaube, knappe 2 Wochen, wenn nicht sogar über 2 Wochen. Und ich sehe gerade auf diesen Spruch hin, gibt es eine lächelnde Reaktion von meiner anderen Seite zumindest. Ob es jetzt besser ist, das weiß ich gar nicht mal. Aber Bjarne, du bist auch da. Moin.
Ich hatte so sehr auf bessere Hälfte gehofft gerade, aber wie Jesus. Also, es würde mich nicht wundern, wenn wir verklagt werden, relativ demnächst. Aber nein, perfekt. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein, dein Gesicht auch wieder zu sehen, auch wenn wir diesmal keinen Gast haben, trotzdem dein Gesicht zu sehen. Also, grüße euch alle.
Ja, freue ich mich natürlich auch super, dein Gesicht zu sehen. Kein Gast, okay, aber eine normale Folge soll ja auch nicht schaden, denn wir haben ja jetzt einiges aufzuholen aus den letzten Wochen. Wir machen es traditionell, gehen von der NFL über die NBA, über die NHL zur MLB. Vielleicht ein kleiner Inhalts- oder eine Inhaltsvorschau, damit ihr euch orientieren könnt. NFL sprechen wir über den neuen Spielplan, denn der wurde jetzt fest terminiert. Heißt, die Partien, die stehen so fest und da wird auch nichts mehr dran geändert. Es sei denn, es kommt irgendwo ein großes Unwetter auf, wie vor ein paar Jahren in Miami. In der NBA und NHL, da laufen ja schon die Playoffs. Heißt, da sollten wir auf jeden Fall mal drauf schauen, wie es wo steht und was da sonst noch so neben dem Platz los war. Das war auch wieder einiges, zumindest in der NBA. Und im Baseball, da wird historisch gut gepitcht und deswegen auch auf jeden Fall für uns mega interessant, was da los ist. Bjarne, ich glaube, du leckst dir die Finger bei dem Fahrplan.
Also, ich würde jetzt nicht mehr ausschalten. Also, wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich sagen, so Freunde, und jetzt geht die Post richtig ab. 45 Minuten Entertainment. Und deswegen legen wir auch direkt los, würde ich sagen.
Wir legen direkt los. Ich habe es versprochen, der Spielplan ist heute das große Thema in der NFL, aber wie gewohnt gibt es natürlich erstmal die klitzekleine Newsrunde von mir. Ich glaube, wirklich so klein hatte ich sie noch nicht oder noch nie, denn sie beinhaltet nur 3 kleine Pünktchen. Der erste, der ist auch recht schnell erledigt. Aaron Rodgers und die Green Bay Packers, die sind immer noch nicht auf derselben Wellenlänge, aber immer noch im selben Ort. Denn Rodgers, klar, trotz seines Egos, er will da nicht mehr spielen oder sonst was, ist immer noch ein Cheesehead, Stand jetzt. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Deswegen, die werden sich da schon irgendwie zusammenraffen und dann eine gute Saison spielen, wie ich jetzt mal vermuten würde. Der zweite Punkt, das ist eher so eine nette Drumrum-Geschichte. JC Horn, First Round Pick von den Carolina Panthers, Cornerback, der trägt ab sofort in seiner Profikarriere die Nummer 8. Bjarne, welchen Sportler verbindest du mit dieser Nummer?
Oder gibt es einige Sportler, aber ich würde jetzt am Ende einfach mal, wenn wir im US-Sport sind, auf den lieben großen Kobe Bryant tippen, wenn ich einen Tipp übrig hätte.
Ja, den hattest du übrig und da bin ich froh, dass du Kobe sagst, denn du bist ja hier auch hoffentlich unser NBA-Experte in dieser kleinen, aber feinen Runde. Deswegen vollkommen richtig, er trägt die Nummer 8 als Hommage an Kobe, die Mamba Bryant. Und die letzte kleine Geschichte von den letzten beiden Wochen, das ist nämlich Temba Ali. Kennen wahrscheinlich nicht viele und das hat auch seinen Grund, denn der Junge hat lange nicht mehr gespielt. Der wurde schon 2006 gedraftet von den Kansas City Chiefs. Spielte insgesamt 12 Saisons da im Arrowhead, 6-maliger Pro Bowler, heißt eine an sich gute Karriere abgeliefert, aber irgendwann kam halt der Zeitpunkt, da war er zu alt, da stimmte die Leistung nicht mehr, da wurde er auch von seinen geliebten Chiefs gecuttet, aber er hat keinen anderen Verein gefunden und kam jetzt wieder zurück an seine alte Heimat ins Arrowhead und wollte einen Eintagesvertrag unterschreiben, um als Kansas City Chiefs oder Chief zurückzutreten. Das hat er gemacht, eine sehr coole Geschichte, wie ich finde. Bjarne, auch, denke ich, was Nettes, was du so unterschreiben kannst.
Also ich hätte den einen Tagesvertrag auch unternommen, auch unterschrieben. Also egal, ob ich schon vorher da gewesen wäre oder nicht. Nein, ist eine schöne Geschichte, zeigt nur seine Verbundenheit zu der Stadt, zu dem Verein, auch vielleicht zu Leuten, die er da immer noch kennt. Und ich meine, das bricht am Ende dem Verein oder der Franchise nicht das Bein, so einen Eintagesvertrag auszuschreiben. Deshalb Win-Win, wie man sagen würde.
Auf keinen Fall. Würdest du so einen Eintagesvertrag unterschreiben? Was wäre der Signing-Bonus?
Oh, der wäre gewaltig. Also der wäre auf jeden Fall so hoch, dass ich dich länger als 2 Wochen nicht hören müsste. Da würde ich erstmal Urlaub machen. Und zwar irgendwo hin, wo schön wäre. Und von daher, da müssten wir dann wirklich wie Jesus vielleicht irgendwann nochmal auferstehen, nach ein paar mehreren Wochen oder Monaten. Genaue Zahlen nenne ich nicht, dafür wurde ich gut erzogen, aber nee. Er wäre im höheren Bereich.
Lass ich mal so stehen, dass Bjarne gut erzogen ist. Ich glaube, die, die ihn kennen, naja, wir machen weiter mit dem
Vorsicht.
Spielplan.
Meine Eltern hören dir zu, Vorsicht. Also nicht immer, aber ein paar Mal, da müssen wir Vorsichtig sein.
Ja, gut, sind wir vorsichtig. Gut. Ich meine, ich habe meinen Vater auch schon als den Alten bezeichnet, also du hast da ordentlich einen Bonus, gut. Wenn man ganz ehrlich ist. Wir gucken auf den Spielplan, denn das ist das, worum es hier in der NFL heute gehen soll. Und ich habe jetzt für jede Woche, das sind ja insgesamt 18, so viele wie noch nie, deswegen gibt die NFL auch schön an mit der größten Saison aller Zeiten. Im Grunde genommen haben sie ja recht, aber naja, Wortspiele, die können wir auch. Aber jetzt so auf Abruf, tatsächlich habe ich mich in eine blöde Situation gebracht. Ich fange jetzt einfach mal an mit Woche 1. Die NFL-Saison 2021 und 2022, die geht nämlich am 9. Oktober wieder los. Und das Eröffnungsspiel, das hat es auch durchaus in sich. Wie gewohnt, der Champion empfängt ein anderes Team und der Champion ist ja Tampa Bay. Heißt, es geht da los, wo es vor gut 7 Monaten dann aufgehört hat. Und das ist das Raymond James Stadium. Die Buccaneers empfangen die Dallas Cowboys. Wie ich finde, ein richtig geiles Eröffnungsmatchup, denn da sind wirklich alle Gemüter bei NFL-Fans wirklich befriedigt. Wir haben den Titelverteidiger, der jeden Starter zurückbringt, eine richtig perfekte Offseason eigentlich hingeliefert, wenn man mal ehrlich ist. Und dann auf der anderen Seite die Cowboys, die eine schwache Saison wieder gut machen wollen. Dak Prescott ist wieder zurück mit seinem Mega-Vertrag. Der muss das natürlich auch erstmal bestätigen in den Medien und in den Gazetten. Da wird auf jeden Fall drüber gesprochen, ist er das ganze Geld wert? Und da die große Bühne, den Saisoneröffner zu spielen, auf jeden Fall mal ein richtig cooles Matchup, Prescott gegen Brady, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Woche 2 hat es dann auch wieder so in sich, aber hier ist eher so die kleine Randgeschichte von Belang. Und zwar treffen da die Vikings auf die Cardinals und das Ganze in Arizona. Und wer ist nach Minnesota aus Arizona gewechselt? Richtig, Cornerback Patrick Peterson. Lange in Arizona gespielt, jetzt ist er erstmal woanders, hat einen Einjahresvertrag. Heißt, er muss sofort liefern, damit er einen neuen Vertrag kriegt. Wo, wenn ich in der alten Heimat, er kennt die Mannschaft, er kennt die Offensive, er kennt Kyler Murray. Das könnte klappen. Ich bin gespannt auf dieses Matchup und da freue ich mich richtig drauf. Übrigens, Patrick Peterson sieht das genauso wie ich. Der hat sich diesen Termin auch schon rot im Kalender umkringelt. Hat er selber gesagt in einem Interview. Also das für ihn auf jeden Fall schon recht früh das Spiel seiner Saison zumindest. Woche 3, da kommen wir wieder auf den Champion zu sprechen. Die Bucks, die treffen dann nämlich auf die Los Angeles Rams. Und das ist für mich schon mal so ein kleiner Vorgeschmack vielleicht auf das, was uns in der tiefen Runde in den Playoffs erreichen könnte. Zum Beispiel das NFC Championship Game. Also wenn die beiden da aufeinandertreffen, das wäre richtig cool. Wir hätten die Bucks als Titelverteidiger, die Rams, die es den Bucks ja nachmachen wollen, im eigenen Stadion mit einem Veteran als Quarterback, der extra für die Saison geholt wurde, ins eigene Stadion im Super Bowl auflaufen oder einlaufen vielmehr. Und das ist natürlich richtig geil. Ich finde, da kracht es auf jeden Fall. Bjarne, für dich wahrscheinlich auch von den dreien so der größte Leckerbissen.
Ich würde zwar die Cowboys nicht runterspielen wollen, aber auf jeden Fall der größte Leckerbissen. Also es knallt gleich in den ersten Wochen richtig häufig. Und wie gesagt, du sprichst ja gleich nochmal ein bisschen über die nächsten Wochen. Aber Rams gegen Bucks bin ich am Start. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Auf jeden Fall ist man am Start. Und wahrscheinlich muss man auch in der nächsten Woche am Start sein. Und zwar Woche 4. Okay, ich gebe es zu, jetzt sehr viel Buccaneers, aber sie sind schon wieder im Spiel der Woche für mich. Denn die Buccaneers treffen auf die New England Patriots. Und wer trifft da auf seine alte Mannschaft? Gerne.
Der Tommy. Der Tommy trifft auf seine alte Mannschaft nach Foxborough.
Der geht's Tommy.
Und die Bucks. Und von daher, nein, ach. Ja, Tommy und ich, wir machen ja dann Urlaub, wenn ich meinen Ein-Tagesvertrag unterschrieben habe. Nein, Tom Brady zurück und gegen die New England Patriots, gegen Bill Belichick. Auch dort kann ich nur wieder sagen, Leute, freut euch drauf. Die ersten 4 Wochen schon so geile Spiele. Unfassbar.
Ja, und ganz besonders interessant an dieser Partie finde ich auch immer, es wurde gesagt, war das jetzt eine starke Leistung von Brady, diese 6 Super Bowl-Ringe zu holen? Oder war Belichick einfach das Mastermind mit einem perfekten Coaching-Plan? Und ich finde, das kann sich da durchaus zeigen. Wer hat jetzt die Überhand im direkten Duell? Brady gegen Belichick. Auch das eine Geschichte, die da unfassbar prickelnd ist. Woche 5, ebenfalls ein cooles Matchup, so ähnlich wie die Bucks gegen die Rams. Das sind nämlich die Bills gegen die Chiefs. Und das ist für mich auch vielleicht wieder so ein Preview für eine späte Playoff-Partie. Die sind ja schon letztes Jahr im AFC Championship aufeinander getroffen. Das war eng. Die Chiefs sind aber doch die bessere Mannschaft mit einem halb fitten Mahomes, muss man auch dazu sagen. Aber es wird spannend zu sehen sein, ob Allen denselben Schritt wie Mahomes machen kann. Allen hat sein erstes Championship-Game gegen Mahomes verloren. Mahomes hat sein erstes Championship-Game gegen Brady verloren. Die Reaktion war unfassbar. Die Reaktion war ein Super Bowl-Titel. Wie sieht das dieses Jahr mit Allen und den Bills aus? Auf jeden Fall ein Spiel, das da eine Antwort liefern könnte. Woche 6, auch interessant, Cardinals gegen die Browns. klingt wahrscheinlich für die meisten jetzt gar nicht mal wie so oder wie der größte Blockbuster der ganzen Liga. Aber Cardinals, die haben eine sehr intensive Offseason hinter sich, haben viele Jungs geholt. Da kann man davon ausgehen, dass die jetzt im Win-Now-Modus sind. Heißt, die wollen sofort liefern. Und dasselbe trifft eigentlich auch auf die Browns zu. Die sind jung, aber auch erfahren. Heißt, der gesunde Mix, der wurde getroffen. Das Talent ist auf jeden Fall da. Sie waren ja letztes Jahr in den Playoffs echt gut dabei. Haben die Steelers geschlagen gegen die Chiefs. Haben sie es lange richtig gut gemacht. Da waren Millimeter wirklich am Ende entscheidend, wenn man überlegt, was passiert, wenn, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, aber der Cleveland Wide Receiver am Ende nicht den Ball an der Goal Line fummelt und es ein Touchback gibt anstelle eines Touchdowns, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Und deswegen glaube ich, dass es da richtig krachen kann. Zwei Teams, die was beweisen müssen, aber auch was beweisen wollen. Woche 7, auch sehr interessant. Lions gegen die Rams. Jane, was ist wohl da die große Schlagzeile?
Bei Lions gegen die Rams? Jetzt hast du mich gerade auf einer falschen Position erwischt. Ich dachte, du jetzt musst du jetzt mal loslegen hier. Meine Güte, das war der Moment, worauf du gewartet hast.
Ich setze mich hier wöchentlich mit dir hin und versuche dir so ein bisschen was über die NFL beizubringen und dann lässt du diese...
Ich will das doch auch. Ich mach doch hier schon. Ich habe doch schon alles vorbereitet, aber jetzt bin ich hier gerade raus.
Gut, dann will ich dir mal aus der Patsche helfen. Lions gegen die Rams, das waren zwei Teams, die an einem richtig fetten Trade beteiligt waren.
Ach,
du... Stafford, Goff. Ja, und noch ein paar Erstrundenpicks zum Beispiel.
Entschuldigung.
Goff trifft wieder auf die Rams in seinem alten Stadion in Los Angeles. Und der hat wahrscheinlich so Bock, allen zu zeigen, ey, ich bin besser als der alte Stafford. Ich bin jung, ich bin die Zukunft. Und ihr werdet euch schon selber wundern, wieso ihr diesen verzweifelten Schritt vielleicht auch Richtung Meisterschaft gegangen seid. Das ist auf jeden Fall mega, wie ich finde. Woche 8 hat es auch...
Seht es mir nach, dass ich Jared Goff vergessen hatte. Der zeigt es mir hoffentlich doppelt zurück.
In ja. Moment. Zum Glück sind wir noch nicht ganz so groß, sonst ist er noch nicht, also er ist noch nicht sauer auf dich, denke ich mal.
Nein, glaube ich nicht. Selbst wenn ich, also ich mache Urlaub mit Tom Brady, da brauche ich nicht mit Jared Goff noch unterwegs. Nein. Leute, vergesst, was ich sage. Hört Ferdi lieber weiter zu.
Ich weiß schon den Titel für die Folge. Jane Vogt im Größenwahn.
Passt bitte.
Naja, gut, wir wollen weiter mit der Football-Liga machen aus den USA. Und das ist in Woche 8 wieder ein gutes Matchup, das da auf uns wartet. Nämlich die 49ers gegen die Bears. Das kann zwar ein recht blödes Duell werden, aber jetzt im Fall der Fälle, den ich jetzt hier mal so durchgekaut habe, dann könnte es auch rein theoretisch das Duell zwischen Trey Lance und Justin Fields werden. Viele sagen, will ich Fields schon direkt von Anfang an starten lassen? Ich würde sagen erstmal nein, weil in Woche 1 treffen die Bears auf die Rams und ich glaube, einen bittereren Einstand als ein Rookie-Quarterback oder für einen Rookie-Quarterback gegen die beste Defense der Liga kannst du gar nicht haben. Deswegen schont den Jungen und setzt den erst später ein und guckt, wie es läuft. Aber Woche 8, da kann man schon einen Trend erkennen und sagen, wo geht es diese Saison hin? Reicht das mit Andy Dalton oder müssen wir jetzt Justin Fields liefern? Dasselbe gilt für die 49ers. Die haben Trey Lance gedraftet, aber da kann man davon ausgehen, dass Jimmy Garoppolo starten wird. Und an sich ist in San Francisco ja eine sehr reife Mannschaft vorzufinden. Deswegen da, wie gesagt, interessant, es könnte interessant werden, es könnte aber auch dann eine total normale Partie sein, das weiß man eben jetzt noch nicht. Woche 9, da weiß man aber ganz sicher, dass das ein absoluter Kracher wird. Ja, da treffen die Packers auf die Chiefs und auch das ist so ein Duell, wo du sagst, der wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, die sehe ich nochmal im letzten Spiel der Saison wieder, weil die haben es auf jeden Fall drauf. Die Chiefs wollen den Hattrick perfekt machen, dreimal in Folge in den Super Bowl einziehen. Die Packers wollen endlich mal wieder in den Super Bowl einziehen, nachdem sie jetzt die letzten beiden Jahre im Championship-Game gescheitert sind. Deswegen, das hat es auf jeden Fall in sich. Mahomes gegen Rodgers, ein Quarterback der älteren Generation, der die aber auch mitgeprägt hat. Und jetzt Mahomes, der wohl die Zukunft auf der Position ganz klar darstellt. Woche 10, ebenfalls gut. Ravens gegen die Dolphins klingt auch tatsächlich erstmal ein bisschen nüchtern, aber im Endeffekt sind beide Contender in der AFC mit jungen Quarterbacks. Heißt, das ist ein Duell, das ist dieses Jahr interessant und das ist ein Duell, das ist wahrscheinlich auch noch in 5 Jahren interessant, wenn beide ihr Niveau halten können. Wie gesagt, Tua Tagovailoa gut Niveau halten, wäre wahrscheinlich nicht der richtige Schritt. Er muss auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube aber, dass er es machen kann. Bekommt ja mit, wer war es jetzt genau, Jalen Waddle, einen guten Receiver an die Hand, den er ja auch schon als Alabama-Zeiten kennt. Deswegen glaube ich, die Miami Dolphins gegen die Baltimore Ravens, das könnte Spaß machen. Woche 11 macht auch Spaß, denn da treffen die Cowboys auf die Chiefs. Auch das wieder ein gutes Duell, das man vielleicht, wenn alles zusammenkommt, im Super Bowl sehen könnte. Prescott gegen Mahomes, zwei Quarterbacks mit absoluten Monsterverträgen. Heißt, Das ist ein Duell, da planen die Teams mit der Zukunft und da kann man schon sehen, welches Team ist jetzt gerade besser für die Zukunft aufgestellt. Prescott, wenn er fit bleibt, wahrscheinlich auch sehr gut. Ob er an das Niveau von Mahomes rankommt, will ich jetzt gar nicht sagen, weil dann würde ich wahrscheinlich einen Shitstorm auslösen. Da habe ich heute diese Woche einfach mal tatsächlich keinen Bock drauf.
Den habe ich ja auch schon ausgelöst, ja. Das reicht ja. Da kannst du eigentlich gerne mal einen rausfinden jetzt gerade.
Woche 12, da treffen wir wieder auf ein schönes NFC-Matchup. Die Rams bei den Packers haben sich ja letztes Jahr schon in den Playoffs getroffen, im Divisional-Matchup. Da waren die Packers dann doch besser. Mal sehen, wie es die Rams jetzt mit Stafford angehen. An sich ist das ja ein Duell, das man kennt. Aaron Rodgers gegen Matthew Stafford. Beide kommen aus der NFC North. Mal gucken, wie Stafford eben mit den Rams zurechtkommt und ob er dann eben mal die Oberhand über Rodgers gewinnen kann. Das würde man ihm eigentlich auch mal gönnen nach vielen harten Jahren in Detroit. Woche 13, 49ers gegen die Seahawks. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es das erste Divisional Matchup, das ich hier aufliste. Denn die beiden kommen ja aus der NFC West. Beide sind gut bestückt, haben einen guten Kader. Und es könnte natürlich zu so einer späten Phase, Woche 13, dann doch eine Bedeutung für den Ausgang in der Division haben. Heißt, es ist wirklich interessant. Ich weiß noch, vor 2 Jahren, als die 49ers ihren Super Bowl Run hatten, da war das in der letzten Woche das Match, auf das alle geguckt haben. Das letzte Play, es waren Millimeter, die Derek Greenlaw am Ende den 49ers gerettet hat, damit es sofort in die Playoffs ging. In Runde 1 mussten sie gar nicht. Sie hatten die Bye Week und ging als Erstgesetzter rein. Das war unfassbar wichtig damals. Und deswegen glaube ich, dass es da so eine Rivalität gibt, die krachen kann. Woche 14.
Vielleicht kannst du ganz kurz zu dem Punkt, weil wir den Begriff, glaube ich, hier in dem Podcast noch nicht hatten und wir sehen uns ja auch immer so ein bisschen als jemand, der jemandem anderen nochmal was erklärt in diesen Sportarten. Vielleicht den Begriff Bye Week nochmal ganz kurz erklären für Leute, die es noch nicht gehört haben.
Mhm. Ja, Bye Week an sich selbst erklären schon fast, aber trotzdem hast du recht, wer das jetzt zum ersten Mal hört, kann das ein bisschen verwirrend sein. Generell in der Regular Season hat jedes Team eigentlich 16 Spiele, ab dieser Saison ja 17 Spiele und es waren immer 17 und ab jetzt halt 18 Wochen. Heißt, ihr merkt, eine Woche zu viel. Das liegt daran, dass die Intensität in der NFL und beim Football ja generell einfach so unfassbar hoch ist, dass man die Spieler einfach ein bisschen schonen möchte, auch wieder diesen taktischen Aspekt besser aufleben lassen möchte, indem man ab und zu, oder jedes Team, was heißt ab und zu, jedes Team eine freie Woche bekommt, heißt ein freies Wochenende, in dem sie länger warten können auf den Gegner, können mal wieder ein bisschen Energie tanken, sich spezieller mit besseren Filmaufnahmen auf den Gegner vorbereiten, irgendwie sowas. Und in der Postseason, da gibt es halt für den Erstgesetzten und was ist, ja, jetzt ab diesem neuen Konzept, das ja letzte Saison eingeführt wurde, gibt es nur noch einen, der Bye-Week hat oder eine Bye-Week hat und das ist halt der Erstgesetzte. Und die ist halt wichtig, weil du zum einen nach der Regular Season erstmal deine Wunden lecken kannst, heißt, verletzte Spieler haben die Chance, wieder zurückzukommen. Und du hast auch einfach die Chance, durchzuatmen, dir anzugucken, wie starten die anderen Teams in die Playoffs, gegen wen könnte ich spielen, gegen wen werde ich dann auch spielen. Heißt, du kannst schon sofort, während die spielen, das Spiel sofort analysieren. Was du ja im Normalfall nicht hast, weil eigentlich musst du dann selber am Wochenende spielen, bist erstmal mit deinem eigenen Gegner beschäftigt und kannst erst in der Woche danach loslegen mit der Vorbereitung. Und somit ist das ein ganz wichtiger taktischer Vorteil, den ein Team haben möchte, heißt, diese Bye-Week mit in die Playoffs reinzunehmen.
Dankeschön. Vielen Perfekt. Dank. Jetzt bin ich zwar nicht ein Schlauer, aber vielleicht alle anderen. Von daher könnte das ja vielleicht ein kleiner Vorteil sein.
Sehr gut. Jetzt gibt er an. Ich weiß, was eine Bye-Week ist.
Du, ein bisschen was muss ich ja auch wissen. Ganz klein.
Hast du recht.
Fahr aber gerne fort. Ich glaube, Spieltag 14 müssten wir jetzt mittlerweile sein.
Richtig, Spieltag 14, Woche 14. Wieder ein Divisional Matchup. Die Ravens treffen auf die Cleveland Browns. Wer sich noch an letzte Saison erinnern kann, ich weiß gar nicht, welche Woche es jetzt genau war, aber als die Ravens in Cleveland gespielt haben, dann war das eigentlich das Spiel der Saison. Es hat gekracht, es war Highscoring, Lamar Jackson kurz verletzungsbedingt raus, kommt kurz vor Schluss nochmal aus der Kabine gesprintet, zieht sich den Helm auf und führt die Ravens tatsächlich noch zum Comeback-Sieg über die Browns. Absolut Hammer, richtig Spaß hat's gemacht und Woche 14 haben wir dieselbe Bedeutung mit der Division. Es könnte da um den Titel in der AFC North gehen, denn für mich sind die Browns und die Ravens die besten Teams in dieser Division. Steelers und die Bengals, die sehe ich da nicht dieses Jahr. Woche 15 mache ich den Hattrick einfach mit den Divisional Matchups. Chiefs bei den Chargers. Auch das ein Duell, was natürlich unfassbar Spaß macht, wenn man gerade in die Zukunft gucken möchte. Herbert, Rookie of the Year geworden mit den Chargers letztes Jahr. Super Saison gespielt. Mahomes hat diesen Titel auch schon in der Tasche. und Herbert. Mal gucken, ob er denselben Schritt in der Entwicklung machen kann wie Mahomes. Natürlich ist das unfassbar schwer irgendwie nachzumachen, aber ich glaube, diese Rookie-Saison hat vielen Zweiflern auch gezeigt, als er aus Oregon kam, oh, der hat echt mehr auf der Kette, als wir ursprünglich dachten. Deswegen bin ich gespannt, wie das dieses Jahr aussieht. Letztes Jahr war auch schon nah dran, mit den Chargers die Chiefs zu schlagen. Deswegen bin ich gespannt. Und übrigens, Fun Fact, Herberts erster Start in seiner Karriere war in Woche 2 gegen die Chiefs. War eine ganz spontane Entscheidung, weil Tyrod Taylor sich an dem Warm-Up-Programm so ein bisschen gezerrt hatte, glaube ich. Und dann kam er schnell rein, wusste gar nicht, okay, ich habe es erst auf dem Feld erfahren, meint er selber, als dann schon alles vorbei war mit der Hymne und sonst was. Und hat echt geil gespielt, muss man mal so sagen. Da freue ich mich richtig drauf auf die Partie. Und wenn man jetzt wieder in die Zukunft gucken möchte, dann ist auch Woche 16 ein absoluter Leckerbissen auf dieser Speisekarte der NFL. Jaguars gegen Jets. Janik, gib dir noch eine Chance. Was ist da wohl die große Schlagzeile?
Ich denke mal, da wird es sich um Trevor Lawrence drehen am Ende. Und Zach Wilson wäre so ein bisschen, ne, ans 1 und 2 gesetzt, waren die beiden lieben Jungs ja jetzt im Draft. Und wer wird am Ende der Saison, wir sind wirklich schon am Ende angelangt, besser performt haben in seiner Debütsaison? Wenn das nicht die Schlagzeile ist, dann kann ich keine Schlagzeile machen.
Das war genau die Schlagzeile, die ich gesucht habe. Vielleicht noch, um es, du hast es ja indirekt gesagt, wer ist da besser drauf? Da geht es natürlich dann vielleicht auch um den Offensive Player oder Offensive Rookie of the Year Award. Da sind die beiden wahrscheinlich heiß wie Frittenfett drauf. Und übrigens, beide Mannschaften haben ja einen neuen Head Coach. Die Jets mit Robert Saleh von den San Francisco 49ers und die Jaguars mit Urban Meyer, der ja aus dem College kommt. Deswegen auch das eine sehr coole Partie. Dann sind wir schon in Woche 17, heißt noch zwei Dinge haben wir übrig und da geht es wieder in die AFC North. Die Browns sind bei den Steelers zu Gast. Das ist eine unfassbar erbitterte Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften. Pittsburgh letztes Jahr eine gute Saison gespielt, bis halt so auf die letzten Spiele, da sind sie einfach eingebrochen, haben sich dann in den Playoffs getroffen. Da wollen die Steelers natürlich Rache für nehmen, keine Frage. Und die Steelers, Mike Tomlin ist ein Trainer, der immer den richtigen Matchplan wählen kann, wenn alles zusammenkommt. Und deswegen kann Pittsburgh Cleveland tatsächlich auch im Kampf um den Division-Sieg, vielleicht im Fernduell mit den Ravens, nochmal richtig wehtun. Und deswegen ist das eine Partie, die wahrscheinlich einen sehr hohen Einfluss darauf hat, wie das am Ende der Saison in der AFC North aussieht. Die letzte Partie der Regular Season, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte, die ist natürlich in Woche 18, Premiere. Und die findet zwischen den 49ers und den Rams statt. Und das Besondere an dieser Partie ist es, ja klar, das sind Rivalen, aber hier ist es für mich eine schwierige Wahl. Weil die beiden Teams, finde ich, nehmen sich nicht viel. Klar, man muss gucken, wie performt San Francisco. Bleibt Jimmy Garoppolo zur Abwechslung mal gesund? Kann er wieder das Team in die Postseason führen? Ich glaube schon. Der Kader ist wirklich sehr komplett in der Bay. Komplett in der Bay, so rum. Und auf der anderen Seite haben wir die Rams, die, wie gesagt, da, das könnte wieder so eine Partie sein, wie eben bei den Seahawks gegen die 49ers. Geht es da um diesen ersten Platz in der NFC? Nicht nur in der NFC West, sondern in der NFC. Und da könnten auch wieder Millimeter entscheiden. Es hat schon vor 2 Jahren gekracht in der NFC West, deswegen wieso auch nicht dieses Jahr. Und deswegen. Aber insgesamt muss man sagen, die Wahl für Spiel der Woche in Woche 18 ist schwer, weil da ja alle gegen einen Division-Rivalen spielen. Heißt, überall wird es bestimmt noch einen ganz wichtigen Bezug haben, wer sich wie platziert. Deswegen schwierig. Ich fand das jetzt so irgendwie die Partie, die kracht, weil wir da super viele gute Namen auf dem Platz stehen haben. Das war's jetzt von mir, Bjarne. Ich lasse dich jetzt mit der NFL und blöden Fragen in Ruhe und überlasse dir die NBA.
Da kann ich aber nicht versprechen, dass es da keine blöden Fragen geben wird. Das weiß ich nicht. Aber nee, Leute, vielleicht abschließend zur NFL. Es ist noch lange hin, bis sie losgeht, aber wie ihr merkt, Freddy von Stolzmann, Freddy von Stolzmann ist heiß drauf und zwar richtig und so gut vorbereitet. Also da gibt es noch unfassbar viel Potenzial und Infos, die ihr da abfangen werdet.
Jetzt, wo du es sagst, ist nicht mehr lange, oder es ist noch ein Stück. Es sind tatsächlich heute, wo wir aufnehmen, auf den Tag genau 100 Tage. Heißt morgen, wenn ihr es hört, sind es 99 Tage. Also langsam könnt ihr mal gucken in den Kalender. Es wird heiß, es geht bald los. Preseason ist dann ja auch irgendwann.
Das Leben hat wieder einen
Eintragen,
Sinn 9. im Hause Oktober. Von Stolzmann. Das Leben hat wieder einen Sinn im Hause von Stolzmann. Sehr, sehr bald. Also 100 Tage oder 99 ab morgen. Perfekt. Wollen wir überleiten zur NBA und wo ich dich eben schon Freddy genannt habe. Das hatte nicht ohne Grund, denn es steht bei mir ganz oben auf der Karte. Für alle, die vielleicht auch denken, ja Leute, jetzt habt ihr 2,5 Wochen nicht aufgenommen. Es sind die NBA Playoffs und ihr sprecht nicht über die NBA. Habt ihr eigentlich irgendwie einen Arsch offen? Ach, Leute, da ist auch mal uns beiden ein Missgeschick passiert. Wir haben nämlich mit Freddy Harder aufgenommen. Dürfte jetzt auch, glaube ich, schon so 10 Tage her sein. Und ja, auch wir beide mussten die Grenzen der Technik kennenlernen. Und zwar, wenn Audiodateien nicht aufnehmen, dann klappt ein Podcast am Endeffekt leider nicht. Deshalb ist es nicht zustande gekommen. Wir haben eine Stunde klasse mit ihm geschnackt. Also vielleicht liefern wir da irgendwann nochmal Material nach. Aber keine Sorge, wir haben mit ihm schon gesprochen. Wir werden, denke ich mal, im Laufe dieser NBA-Playoffs nochmal mit ihm sprechen und eine Sonderfolge aufnehmen, damit ihr wieder richtig was zu hören habt und uns beiden mit Freddy Harder über die NBA quatschen hört. Oder liege ich da falsch, Freddy?
Wir probieren es zumindest. Natürlich ist der Terminplan von Freddy voller als unserer wahrscheinlich, denke ich jetzt mal.
Sehr wahrscheinlich.
Und wir sind dankbar für jede Minute. Es war natürlich unfassbar bitter, dann in dem Moment davon zu erfahren, als wir daran saßen und dachten, oh geil, morgen wieder einen Gast für die NBA dabei. Also die Playoffs kommen wirklich voll auf ihre Kosten. Und dann halt so ein Rückschlag. Also ich weiß noch, ich rufe Bjarne dann an und sage, Junge, das Ding ist im Arsch. Hier ist nichts zu holen. Und der saß wahrscheinlich ganz entspannt mit dem Bierchen auf der Couch, dachte so, Feierabend, das war gut. Und dann
du
ist kurz
noch,
die Welt des Bremers, Bjarne Vogt, zusammengebrochen.
Du schuldest mir immer noch einen Käsekuchen übrigens. In dem Moment hatte meine Mutter aufgetischt und ich konnte nichts essen. Mir war Flaue im Magen in dem Moment. Ich konnte nichts mehr essen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Du hast jetzt hier 1,5 Stunden wieder so ein Monstergespräch abgerockt. Aber nein, keine Sorge. Wir freuen uns für jede Zeit, wenn Freddy irgendwann nochmal Zeit hat und bringen das dann natürlich sofort online beim nächsten Mal. Keine Sorge dafür. Wir wollen uns aber jetzt endlich mal mit den aktuellen Playoff-Ergebnissen beschäftigen, bevor alle Leute irgendwie schon denken, wir reden nur noch über uns beide. Denn es ist wieder einiges passiert in den letzten 2,5 Wochen, seitdem wir, glaube ich, mit Torben gesprochen haben. Gehen wir die ganze Liste kurz einmal durch, ganz knackig. Ein Spiel ist schon durch, Milwaukee gegen Miami, 4-0 für die Bucks, also wirklich, ja, überraschend für mich, dass es so deutlich ist, auch wenn wir die Bucks ja beide eigentlich als Favoriten gesehen haben, aber das ist am Ende zu 0 machen, Ferdi, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich war Miami ja das Team, von dem viele gesagt haben, gegen die will ich jetzt aber wirklich nicht in der ersten Runde spielen. Gerade vor dem Hintergrund, dass, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Miami hat ja Milwaukee letztes Jahr eh rausgehauen in der Bubble, ne?
Ja.
Gut. Da dachte ich schon, okay, die wissen ja eigentlich, wie man Mike Budenholzer in den Playoffs schadet. War aber nicht der Fall, die Offensive war ja katastrophal. Ich glaube, nur im letzten Spiel haben sie es in der regulären Spielzeit geschafft, mal die 100er-Marke im Scoring zu durchbrechen. Und so schlägt es natürlich nicht Giannis Antetokounmpo und seine Bucks, weil die können scoren. Das haben sie auch getan in den 4 Spielen. Und deswegen war der Sieg auch in der Deutlichkeit vollkommen verdient.
Sehe ich komplett genauso. Und wie gesagt, wir schauen gleich nochmal um die Bucks, wenn es um einen möglichen Gegner geht. Wir gehen ja die Liste so ein bisschen von oben nach unten. Aber ja, das ist die erste Entscheidung gefallen. Ein Sweep, wie man sozusagen sagt, in den USA. 4-0, ohne dass das gegnerische Team auch nur einen Sieg geholt hat. Schauen wir aber zu den Partien, wo es noch richtig, richtig am Beben ist, die noch aktuell dabei sind. Und das ist das erste, die LA Clippers gegen die Dallas Mavericks. Wir haben so viel mit Torben darüber gesprochen, was das für ein Duell werden könnte. Ja, und jetzt steht es 2-2 nach insgesamt 4 Spielen. Hättest du das gedacht? Also vor allen Dingen die ersten 2 Spiele, die man darf nicht verkennen. Die Mavs haben beide Spiele in L.A. geholt und in L.A. beide Spiele in Dallas. Also schon Überraschung. Was sagst du, wie könnte diese Partie am Ende ausgehen? Dein Tipp.
Erstmal vielleicht, was ich dazu gedacht hatte. Also vor der Serie war das für mich auf jeden Fall das Duell in der ersten Runde, was wahrscheinlich am engsten ist. Aber während der Serie, als dann die Mavericks 2-0 geführt haben, beide auswärts geholt, wie du gesagt hast, dachte ich schon, okay, eins werden die sich auf jeden Fall zu Hause holen, gehen dann also mit einem deutlichen Vorteil wieder zurück ins Staples Center. Das war nicht der Fall. Was da jetzt noch auf uns wartet, schwierig. Ich war auch überrascht, Doncic, ja, die ersten 3 Partien überragend gescored, trotz dieser Nackenprobleme, die er, glaube ich, hatte. Hat er da über 40 Punkte abgeliefert in Spiel 3. Spiel 4 ist er so ein bisschen eingebrochen, muss man dazu sagen. Aber wie das jetzt weitergeht, boah, das ist für mich wirklich ganz offen. Also das ist, da kann ich nur eine Münze werfen und dir sagen, wer das Ding am Ende gewinnt.
Dann wirf sie schon mal hoch, denn in der nächsten Woche möchte ich es dann. Vielleicht wahrscheinlich, aber in der nächsten Woche wissen wir es dann schon, das ist schon unfair. Dann wirf sie schon mal hoch.
Warte,
in der
ich
Zeit
erkläre
ich nochmal ganz kurz. In der Zeit, mach das, in der Zeit, wo wir beide sozusagen, wo du das machst, kann ich nochmal den Zuschauern kurz erklären. Doncic Nacken war das Hauptproblem in den letzten Tagen. Also er hat sich wirklich, wie sein Trainer sagen konnte, Rick Carlisle, Er konnte sich nicht mehr nach links drehen. Und das ist schon mal in jeder Sportart eigentlich ziemlich schlecht, sich nicht mehr nach links drehen zu können. Und im Basketball, wo es auch wirklich um Wendigkeit geht, erst recht. Es soll ihm aber wohl besser gehen, Medienberichten zufolge. Er spielt auch wieder, also wird in Spiel 5 auf der Platte stehen und ist unfassbar wichtig für die Ausgang der Partie. Du hast es schon gesagt, starke ersten drei Partien. In der ersten Partie sogar mit kleinen Start, also er ist ziemlich gut reingekommen, wurde dann aber irgendwann immer doppelt gedeckt, hat dafür Brunson, Hardaway, Porzingis, alle beschäftigt, allen perfekte Bälle zugespielt, die es am Ende nur noch veredelt haben. Also wirklich starke ersten zwei Spiele der Mavs, aber mit den LA Clippers ist zu rechnen. Nicht nur, weil Bjarne Vogt gesagt hat, dass sie es in die NBA Finals schaffen, sondern es ist mit ihnen zu rechnen, weil sie einfach ein unfassbar starkes Team haben. In dem Moment verdrehst du die Augen, das ist auch kein Problem, aber nein, weil sie ein unfassbar starkes Team haben und deswegen unfassbar eng der Ausgang dieser Partie. Das fünfte Duell, sage ich, entscheidet. Ich habe aber leider das Gefühl, die Zuschauer wissen, an den Mavs hängt so ein ganz klein wenig mein Herz, aber ich habe das Gefühl, die Clippers machen es in 6. Was sagt die Münze?
Die Münze sagt, dass es Dallas macht. In wie vielen Spielen, weiß ich nicht, aber ich bin okay. Da bei dir. Spiel 5 ist schon ein indirekter Matchball, weil wenn du da zwei Spiele die Chance hast, das Ding zuzumachen, dann glaube ich schon, dass du eine Chance davon nutzen wirst. Wer das jetzt sein wird, weiß ich nicht. Laut der Münze Dallas, laut Bjarne Vogt LA. Also ganz schwierig.
Beides möglich. Kommen wir zur weiteren Partie, wo es auch 2-2 steht, wo es sehr, sehr interessant ist. Und wir sprechen noch nicht über die Lakers, da sprechen wir kurz gleich drüber, sondern Denver gegen Portland. Ebenfalls sehr ausgeglichen. Ich habe die Tage mal NBA Overtime reingehört. Die hatten Dre Vogt und danach Max von Korbjäger, auch ein schöner Podcast, zu Gast. Und die haben auch ein bisschen über Denver-Portland gesprochen und da hatte wirklich keiner eine Ahnung, wie es ausgeht. Also dementsprechend verlange ich das von uns beiden auch nicht. Mein Gefühl sagt mir, Denver und mit Jokic wird es am Ende machen. Sagst du was anderes oder gehst du damit?
Ich würde auch sagen, Denver macht das. Also sie haben so eine super Regular Season gespielt, Portland auch gut, aber halt eben nicht auf diesem Niveau, wie es Jokic und Co. getan haben. Ich denke schon, 2-2 steht es ja jetzt, die Nuggets haben jetzt diesen Heimvorteil in Spiel 5. Ich glaube, den werden sie nutzen und dann ist es wie in einer anderen Serie, wer sich Spiel 5 holt, der holt sich auch die Serie.
Oh, wieder Wandtattoos, die hier entstehen. Wer sich Spiel 5 holt, holt sich auch die Serie. Ferdi von Stolzmann hat es wieder geschafft für den Spruch der Woche. obwohl der Tag ist noch jung. Wir wollen das noch nicht, wollen das noch nicht abhaken heute. Gehen wir ein Spiel weiter. New York Knicks, Atlanta Hawks. Steht es 3-1 für die Hawks. Etwas überraschend aus meiner Sicht, obwohl ich die Hawks favorisiert eingeschätzt habe. Trotzdem diese Klarheit. Knicks können nach einer starken Regular Season rund um Julius Randle nicht mehr wirklich einen drauflegen, hat man das Gefühl. Die kommen doch so ein bisschen an ihr Ende, während die Hawks um Trae Young gut drauf sind. So könnte man es, glaube ich, stehen lassen, oder?
Ja, könnte man auf jeden Fall so stehen. Ich hatte mich gerade kurz ein Kratzen im Hals, deswegen musste ich kurz nochmal Pause machen. Und dann lacht der Vogt sofort, ey, so unfassbar.
Dafür nicht, was soll ich dir machen?
Ja, hast du auch wieder recht. Gut, dass wir jetzt mit Kamera arbeiten, du.
Gut, dass wir jetzt mit Kamera arbeiten. Das macht das Ganze hier viel lebendiger. Es gefällt mir viel mehr, dein Gesicht zu sehen, wenn du aufstößt während des Podcasts. Es ist immer wieder schön. Ich beantworte mal ganz kurz meine eigene Frage an dich, damit wir danach sofort weitermachen können.
Warte, ich würde ganz gerne was sagen tatsächlich
schon zu der in Serie. 5. Die Hawks machen schon in 5, mein Tipp. Also wird ein 4-1.
Dein Tipp?
Ja.
Ich denke, die Hawks machen das in 6. Das ist eine unfassbar zornige Serie. Die macht richtig Spaß zu sehen. Es ist, was Trae Young da macht auf dem Parkett und nicht nur mit dem Ball, sondern auch mit seiner Art und Weise, wie er da wirklich den kompletten Madison Square Garden gegen sich aufbringt. Hat ja leider auch einen negativen Touch bekommen, dieser ganze Auftritt. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber die Serie, die macht richtig Spaß, weil das ist einfach unfassbar, was da an Emotionen herrschen. New York seit sehr langer Zeit mal wieder in den Playoffs. Die wollen unbedingt an diese gute Regular Season anknüpfen. Schaffen es bisher leider noch nicht, muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, die Hawks werden sich durchsetzen, weil sie bislang einfach das bessere Team waren. Vor allem in der Offensive.
Wie du es gesagt hast, richtig bissiges Duell. Wirklich klasse mit anzusehen, auch wenn es da mal einmal ein bisschen über die Stränge geschlagen ist. Wie gesagt, gleich reden wir noch ein bisschen mehr drüber. Ist der Madison Square Garden ja trotzdem dafür bekannt, dass es dort wirklich durch die Halle brüllt. Also da fliegen dir die Ohren weg an einem richtig guten Abend. Trotzdem, wir beide der Meinung, die Hawks machen es am Ende. Ein Team, was letzte Nacht relativ kurz vor dieser Podcast-Aufnahme einen entscheidenden Schritt gemacht hat zu dem Playoff-Weiterkommen, sind die Utah Jazz. Die haben sich nämlich jetzt mit 3-1 gegen die Memphis Grizzlies ein bisschen abgesetzt. Nach anfänglichem Straucheln, so kann man es glaube ich schon sagen, war schon überraschend, dass Utah, glaube ich, das erste Spiel verloren hat gegen die Grizzlies. jetzt mit einem ziemlich steigernden Donovan Mitchell, ne, mit einem starken Mike Conley gestern Nacht immer besser an Fahrt und ich sag mal so, für Memphis nicht mehr aufzuhalten. Oder sagst du und die Münze da was anderes?
Da wird die Münze erst gar nicht geworfen. Vielleicht noch zum ersten Spiel. Ich glaube, da hat der Donovan Mitchell auch noch gefehlt, verletzungsbedingt. Heißt ja. Du, überraschend war jetzt für mich gar nicht mal die Niederlage, sondern das hat ja Ja Morant auch schon gezeigt, allein in diesen Playoffs, dass er halt im direkten Duell gegen Curry sich da durchsetzen kann und seine Grizzlies in die Playoffs führt. Deswegen dachte ich schon, wenn Mitchell da fehlt, dann kann Memphis da auf jeden Fall so ein bisschen Schaden auf jeden Fall mal anrichten. Auch, finde ich, eine Erwähnung wert ist, dass Mitchell, wenn er zurück ist oder als er zurückkam, gewinnt Utah jedes Spiel bisher. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für einen absoluten Superstar in der Mannschaft. Da kann Shaq O'Neal sagen, was er will. Wenn du dein Team zum Sieg führst und das tut er, seitdem er wieder zurück ist, dann machst du alles richtig in der Liga.
Wir sind wirklich sehr gespannt, was mit den Utah Jazz dieses Jahr in den Playoffs noch geht, nachdem wir so viel über sie auch in der Regular Season, auch um diese fehlende Bewunderung in der Liga und von, wie du es gerade gesprochen hast, von ehemaligen Legenden gesprochen haben. Vielleicht zeigen sie es ja wirklich allen. Wir bleiben gespannt und gehen jetzt zu einem Team, was es wirklich zwar nicht mehr allen beweisen muss, weil sie es schon so häufig bewiesen haben, vor allem die Spieler, die aber gerade in diesem Jahr wirklich eine Saison erleben, die kräftezehrend ist. Also wenn LeBron nach dieser Saison zumindest im Geiste nicht 50 ist, dann weiß ich auch nicht. Denn es steht gegen die Phoenix Suns 2-2. Nach einer turbulenten, wirklich turbulenten Saison der Lakers will es einfach nicht aufhören. Denn sie verlieren zwar erst, dann gewinnen sie zweimal und dann denkst du, okay, jetzt kommen sie langsam ein bisschen ins Rollen. Ne? LeBron kommt ein bisschen besser dazu, Davis mit einem starken Auftritt. Und dann holen sich Phoenix gestern den Ausgleich mit einem, überraschenderweise, Chris Paul. Ja, über den alle sprechen, der die alte Playoff-Krankheit wieder geholt hat. Der hat, glaube ich, in der Regular Season von 72 Spielen gefühlt 70 gemacht und ist in den ersten drei Playoff-Spielen, wie man es leider von ihm so häufig kennt, verletzt an seiner Schulter, kann nicht wirklich spielen, macht nur Alibi-Würfe und ist als einer der wichtigsten neben Devin Booker in dieser Mannschaft einfach nicht präsent und ist gestern wieder da, holt, glaube ich, starke 16 Punkte, ich will jetzt nichts Falsches sagen, und ist voll drin und die Suns sind wieder voll drin in diesem Spiel. 2-2 gegen die Lakers und jetzt deine Prognose. Heute Nacht, glaube ich, das entscheidende Spiel für mich, das Spiel 5, Anthony Davis mit Leistenzerrung im Krankenbett. Kann sein, dass sie ihn da mal richtig fit spritzen, aber bezweifle ich. Es sieht doch nicht wirklich gut aus. Und selbst wenn er spielt, ist er nicht auf 100%. Spiel 5, Lakers Suns, Ferdi von Stolzmann am Kommentar.
Schwierig tatsächlich, wer das macht. Spiel 5 in dieser Serie für mich gar nicht mal so entscheidend wie in den anderen, weil ich beiden Teams zutraue, da noch zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Es kommt darauf an, wie ist Chris Paul in Fahrt? War das jetzt einmal eine kurze Sternstunde seiner Verletzung? Kann er da trotzdem fit bleiben? Wie sieht es mit Davis auf der anderen Seite aus? Fehlt er heute Nacht? Dann wird es auf jeden Fall verdammt schwierig für die Lakers. Das ist bei mir ganz klar. Wenn Davis fehlt, dann verlieren die Lakers so rum. Wenn er da ist, gewinnen sie wahrscheinlich Spiel 5, aber dann kann es echt gut sein, da muss Booker einfach nur einen guten Tag von außen erwischen und sofort ist dieser kleine Unterschied da. Deswegen, ich frag mal kurz die Münze.
Du fragst die Münze, ich sage derzeit meine Einschätzung. Ich sag, es wird bis Spiel 7 gehen und es wird wahrscheinlich ein 4-3 für die Lakers werden. Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft trotzdem noch nicht tot ist, auch wenn sie so gut wie tot erscheint. Ich habe das Gefühl, sie machen es am Ende in 7. Was sagt die Münze?
Die Münze sagt, Phoenix holt sich das Ding. Ich würde auch sagen, 7 Spiele. Das hat die Serie auch einfach verdient. Das würde ich mir von dieser Serie auch einfach wünschen, weil die so unfassbar gut in der Qualität ist. Und mehr muss ich dazu gar nicht sagen, weil das macht einfach Spaß, dazu zu schauen. Die Spiele werden jetzt auch wieder übertragen auf dem viel zitierten Streamingdienst. Deswegen, da freue ich mich drauf.
Schaut es euch an. Mehr können wir dazu nicht sagen und kommen zum Abschluss zu zwei, glaube ich, relativ klaren Dingern. Die können wir euch nochmal kurz abwinken. Brooklyn Nets, Boston Celtics 3-1. Ja, klares Ding für Brooklyn, auch wenn Boston sich eins geholt hat, was ja auch nicht viele vorher gedacht haben, aber wirklich schlagen sich wacker gegen die Nets. So darf man es, glaube ich, trotzdem sagen. Für mich der einzige Punkt, den ich mit dir nochmal kurz besprechen möchte, ich weiß nicht, vorgestern Nacht, 141-126 Sieg der Nets. Über 100 Punkte von dem Trio Harden, Irving, Durant. Darüber, glaube ich, müssen wir gar kein Wort mehr verlieren, was das für unfassbare Spieler sind. Was ich mich wieder mehr interessiert, und da habe ich das ganze Jahr schon ein bisschen in dieses Horn geblasen, 126 Punkte lässt du trotzdem gegen Boston zu. spielst jetzt wahrscheinlich nächste Runde gegen die Bucks. Reicht das, um rauszufliegen, Ferdi?
Alles reicht zum Rausfliegen, wenn man ganz blöd antwortet, tatsächlich. Aber ich glaube, ja, die Defensive, das ist schon die ganze Saison über die Achillessehne der Nets. Aber das hat man ja auch irgendwie früher kennen können mit den Jungs, die sie da geholt haben. Das ist ja pure Offensive, das ist pure Show. Wenn sie halt über Punkte zu dritt liefern, dann musst du dir wenig Sorgen um die Defensive machen. Ich glaube, da werden sie die nötigen Hausaufgaben erledigen. Allerdings werden sie oder können sie gar nicht jedes Mal so abliefern. Weil in Milwaukee hast du ja auch einen gewissen Holiday, der ganz gut im Verteidigen sein soll. Heißt, da könnte es sein, dass einer zumindest mal ausgeschaltet wird. Und dann wird es interessant zu sehen. Deswegen freue ich mich. Ich würde sagen, die Nets holen sich das jetzt in Spiel 5, die Serie. Da wird es nicht weitergehen. Die werden dann schnell sich zu den Bucks gesellen in Runde 2. Und dann ist das eine Serie, die darüber vielleicht auch entscheidet, vielleicht schon so ein vorweggezogenes oder vorhergezogenes Eastern Final, weil wer sich da durchsetzen kann, der geht ja auch mit einer gewissen breiten Brust ins Duell wahrscheinlich gegen Philadelphia. Und dann glaube ich, Milwaukee oder die Nets, die werden dann in die Finals durchmarschieren.
Unfassbar spannend. Also wie gesagt, Brooklyn gehe ich auch davon aus, wird sich in 5 jetzt durchsetzen, also mit dem nächsten Sieg dann sozusagen das 4-1 einfahren. Dann gegen die Bucks ein Duell. Also wenn da nicht unsere beiden Augen nachts am Blühen sind, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir den Basketball vielleicht noch nie wirklich geliebt. Aber kommen wir zum letzten Partie und wie du es eben schon angesprochen hast, Philly führt nämlich auch 3-1 die 76ers gegen die Washington Wizards. Eigentlich würde ich das jetzt so durchwinken und würde sagen, Thema durch, wird vielleicht auch was in 5, vielleicht in 6. Jetzt hat sich aber wahrscheinlich wieder Joel Embiid verletzt. Es ist noch nicht ganz raus, was daraus geworden ist. Er musste raus im ersten Viertel gestern. Die Wizards haben sich dann auch durchgesetzt. Und jetzt ist die Frage an dich. Ein Joel Embiid, der nicht auf dem Parkett steht. Vielleicht ändert es nichts mehr gegen die Wizards, aber danach würde es brutal wehtun, oder?
Danach wird es auf jeden Fall... Was?
Ich habe nur gesagt, danach würde es wahrscheinlich brutal wehtun.
Ah gut, okay, dachte, jetzt habe ich irgendwas gehört irgendwie. Gut, nee, dann mache ich einfach weiter. Danach wäre es auf jeden Fall brutal. Weil, wenn du jetzt mal guckst, was macht der wohl wahrscheinlich zukünftige Gegner aus Atlanta, der ist unfassbar gut drauf. Und vor allem ist Trae Young gut drauf. Der ist auch so heiß, der will unbedingt in diesen Playoffs mal so richtig abrocken. Und wenn dann Embiid fehlt, dann verlierst du wahrscheinlich das direkte Star-Duell auf jeden Fall schon mal in meinen Augen. Dann ist halt die Frage, wie verteidigen sie das mit Simmons? Stellen sie ihn dagegen? Weiß ich nicht. Schwierig, muss man gucken. Aber dann musst du erstmal gegen Atlanta, so wie sie jetzt gerade drauf sind, 4 Spiele gewinnen ohne Embiid. Frage ist natürlich auch, wie lange fehlt er überhaupt?
Ich wollte gerade sagen, ist alles noch nicht raus, warten wir ab. Aber ich kann verstehen, dass in Philly gerade wahrscheinlich ein paar Gebete gen Himmel geschickt werden, dass es Joel Embiid so schnell wie möglich wieder besser geht. Trotzdem, unsere Prognose läuft zum Abschluss, sie schlagen die Wizards. Egal, ob es jetzt in 5, 6, am Ende 7 wird, sie werden sich trotzdem durchsetzen. Und danach ein sehr, sehr spannendes Duell. Kommen wir zum Abschluss kurz zu was, denn die besagte Partie Philadelphia gegen die Washington Wizards gestern war auch mal wieder Teil einer unschönen Geschichte, die in den letzten Wochen wirklich vermehrt aufgetreten ist. Und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Und zwar wurde gestern ein Fan verhaftet auf dem Court. Ein bisschen was anderes, da gehört er eigentlich nicht hin. Und zwar ist er da einfach mal raufgesprintet, während das Spielgestehen zwar gerade glücklicherweise in der anderen Hälfte war. Aber der Fan drehte so eine kleine Ehrenrunde durch die Zone, sprang hoch, Backboard berührt, bevor er dann von Security Guards doch relativ NFL-mäßig zu Boden getackelt wurde. Später rausgeführt, dass der lebenslang dann nicht mehr reinkommt, ist uns beiden, glaube ich, klar. Aber wenn es jetzt nur die eine Sache werden, würden wir vielleicht sagen, okay, die USA, das gehört vielleicht auch irgendwo dazu. Aber in den letzten Wochen ist es vermehrt vorgekommen. In Philadelphia warf ein Fan Popcorn auf Russell Westbrook. In New York spuckte eine Person in Richtung Trae Young, also wirklich unfassbar eklig. Und in Boston kam es auch zu einer Verhaftung, nachdem ein Fan eine Flasche auf Kyrie Irving warf und wirklich für unschöne Szenen sorgte. Bradley Beal sagte zwar schon direkt nach dem Spiel gestern, ach Leute, so unwohl fühle ich mich trotzdem nicht. Ich weiß, dass kein Fan mich angreifen würde. Ne? Ich will nicht meine Kampffähigkeiten aus meiner Hut nutzen müssen, aber die Hände würden funktionieren, hat er gesagt. Also da wissen wir, die Jungs, die da unten auf dem Court stehen, das sind beinahe harte Brecher. Ich würde mich aber auch nicht wirklich mit so einem 2 Meter oder 2 Meter 10 Schrank anlegen. Also ich glaube, der Fan, der Kevin James, sag ich schon, meine Güte, LeBron James. Da habe ich gerade an Brecher gedacht, aber ich an Kevin James, kam Kevin James irgendwie hoch. der hat LeBron James nochmal irgendwie eine Ohrfeige verteilt. Der kann nur lebensmüde sein. Von daher hat er aber Kevin Durant, so meine Güte, jetzt komme ich wieder, um den Bogen zu schließen. Die Folge heute geht in die Hose, ich sag's dir. Nein. Kevin Durant hat nämlich mit einem Statement zu den Fanausschreitungen und speziell zu dem Wurf gegen Irving am Ende noch ein paar ziemlich für mich prägende Sätze rausgehauen. Und zwar sagte er, Fans müssen an einem gewissen Punkt auch einfach mal erwachsen werden. Na, ich weiß, dass die Leute nach einem Jahr im Haus während einer Pandemie gestresst sind, aber wenn man zu diesen Spielen kommt, muss man realisieren, dass wir Menschen sind. Wir sind keine Tiere, wir sind nicht im Zirkus. Und da kommt jetzt meine Anschlussfrage an dich. Werden die Spieler teilweise wie Tiere im Zirkus oder im Zoo behandelt? Wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, über diese Anfeindungen, die im Netz stattfinden. Ja, von Rassismus, von Diskriminierung, wo ganz viel passiert ist, auch Polizeigewalt. Kann es sein, dass Menschen auch durch diese Corona-Zeit, jetzt vielleicht eine Frage mal über den Tellerrand hinaus, so unsensibel auch teilweise geworden sind, dass sie das nicht mehr einschätzen können? Ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, dass innerhalb von einer Woche an so vielen verschiedenen Standorten das alles gegenüber Spielern passiert.
Ich gehe jetzt erstmal auf die erste Frage drauf ein, mit dem Zirkus. Also ich würde schon sagen, dass natürlich musst du dir aber auch dessen bewusst werden, wenn du Profisportler werden willst und es wirst, dass du in gewissermaßen ein Ausstellungsprodukt bist. Weil das Team gibt mit dir an, es macht Werbung mit dir, du ziehst Leute ins Stadion mit guten Leistungen, das ist einfach gang und gäbe. Und wenn man darüber sich beschwert, ist es nicht falsch, erleben wir auch in anderen Sportarten, aber man muss sich schon eigentlich darüber klar werden, wenn du diesen Schritt gehst und Profisportler werden möchtest, dass es einfach momentan so eine, oder mittlerweile so eine Welt ist, wo Profisportler Personen des öffentlichen Lebens sind. So, und wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dann hast du auch kaum Privatsphäre. Ob du dann so behandelt werden musst, das ist eine andere Frage, auf keinen Fall. Gerade das mit dem Spucken gegen Trae Young, das ist erstens sinnlos, eklig und gerade in der Zeit mit Corona unfassbar unklug, so eine Aktion zu liefern, weil das sorgt dafür, dass wenn du so eine dumme Aktion lieferst, dass alle Stadien, Hallen wieder schließen müssen, weil man eben nicht den Fans vertrauen kann, dass sie sich Corona-gerecht verhalten und irgendwie rumspucken und versuchen, Leute zu treffen. Das ist genau das Gegenteil von sich Corona-produktiv zu halten, gefühlt, also das irgendwie einzuhalten. Beim Flaschenwurf wollte ich noch ganz gerne fragen, ob da vielleicht Paolo Guerrero im Zuschauerraum
ist. Die Hamburger unter euch werden wissen, was genau damit gemeint ist.
Die Hamburger, also habe ich heute erst wieder gelesen, das war von Paolo Guerrero die höchste Geldstrafe überhaupt in der Bundesliga. Deswegen passend heute zur Abwechslung mal was gelesen und dann sofort das Thema hier aufgegriffen. Ja, es ist schwierig wirklich. Also Playoffs, da dreht man ja eh ganz gerne mal durch, wenn es mit dem Team gerade nicht so läuft. Fand ja immer gegen Teams irgendwie, die gerade noch nicht performt haben. Aber es ist schon, man kann sagen, gut, es ist noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Da gab es ja leider auch ganz andere Fälle bei Flitzern zum Beispiel. Deswegen, gut.
Einfach mal. Am Ende ein Unding. Ja, glaube ich, wo wir wirklich sagen, vor allem den Punkt, den du gerade angesprochen hast, wir haben ein Jahr alle Sport vom Fernsehen geschaut und uns immer beklagt, dass da keine Stimmung in den Hallen, in den Arenen, auf den Plätzen ist, wie auch immer. Und jetzt sind sie wieder da und das ist auch wieder richtig geil, auch mal dazu zu hören. Also wie gesagt, gebt euch NBA-Spiele, nicht nur, weil wir die NBA so feiern, sondern weil es auch einfach wieder so toll ist. Fans, Zuschauer, der ganze Rhythmus bei so einem Spiel verändert sich. Das sollte sich dabei allerdings nicht verändern, dass plötzlich alle Leute zu wild werden. Wir achten da weiter drauf und wenn dir da irgendwas passieren sollte, seid gewiss, ihr werdet es hier erfahren. Wir wollen aber jetzt, wir haben schon so viel über die NBA gesprochen, ist aber Pflicht, nochmal kurz die NHL anreißen, denn dort sind auch Playoff-Partien und dort geht auch richtig zur Sache und dort haben wir aus deutscher Sicht leider eine ziemlich, ziemlich traurige Nachricht, da kommen wir gleich zum zweiten rüber. Am Anfang möchte ich euch sagen, wir sind jetzt mittlerweile im Viertelfinale angekommen unter den letzten 8 Teams, auch hier wird immer Best of 7 gespielt und es ist das 8. Team, es ist jetzt vor kurzem in der gestrigen Nacht sozusagen ermittelt worden, die Montreal Canadiens. Der Rekordmeister hat sich 4-3 am Ende in den Spielen gegen die Toronto Maple Leafs durchgesetzt, obwohl diese schon 3-1 führten in der Serie von Best of 7. Damit ließen die Maple Leafs zum 8. Mal nacheinander die Chance aus, mit einem Sieg eine Playoff-Serie zu beenden. Also die Franchise war das letzte Mal 2-3-4. Also in einem Jahr, wo Ferdi von Stolzmann zumindest, wollte ich was Unverschämtes sagen, aber jetzt lassen wir es über die erste Runde hinausgekommen, also wirklich eine unfassbar lange Zeit. Den anderen Spruch kriegst du immer anders. 2016, 2017 ist Toronto, oder seit 2016, 2017, immer in der ersten Runde ausgeschieden. Also keine gute sozusagen Laune in Toronto. Dafür treffen die Canadiens jetzt im Viertelfinale auf die Winnipeg Jets. die Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Calhoun ausgeschaltet haben. Vielleicht haben es die einen oder anderen von euch schon mitbekommen. Der viel gelobte, der Leon Draisaitl, über den wir hier so lange gesprochen haben, die sind wieder raus, die Oilers. Und das wirklich nach einem sehr, sehr harten Ding. Und zwar einem, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, Sweep. 4-0 haben sie verloren gegen die Winnipeg Jets. Kein einziges Spiel geholt. Die letzte Partie in der dritten Verlängerung nach 107 Minuten Eishockey. 4-3 gegen die Jets verloren. Also es war nicht so, dass sie da mal abgeschlachtet worden wären. Aber sie haben es am Ende nicht geschafft, auch nur ein einziges Ding zu holen und fliegen damit raus. Was sagst du zu den Oilers, nachdem sie wieder so eine gute Regular Season auch zum Ende gespielt haben? Kamen so ein bisschen holprig rein, sind dann aber wirklich mehr in Fahrt gekommen, sich einen guten Platz eigentlich gesichert und fliegen dann in der ersten Runde wieder raus.
Für mich sind die Oilers ganz klar die Enttäuschung der Postseason in der NHL. Also ich hatte so hohe Erwartungen an die Mannschaft. Connor McDavid spielt eine unfassbar überragende Saison mit über 2 Punkten im Schnitt pro Partie. MVP geworden, vollkommen zu Recht. Dann hat er jetzt in den 4 Playoff-Spielen 4 Scorer-Punkte eingefahren. Das ist okay, klar. Leon Draisaitl 5 Scorer-Punkte, ist auch noch gut, zwar individuell, aber wenn du in den ersten beiden Spielen, da haben sie nämlich gar keinen Punkt geholt, gar nicht lieferst, dann sind die halt weg für die Oilers. Das war klar. Das erste verlieren sie, glaube ich, 4-1, das zweite 0-1. Heißt, nur ein Tor aus 2 Spielen. Dann kann man natürlich sagen, gut, es war auch einfach viel Pech dabei. Die anderen beiden Spiele haben sie halt in der Overtime verloren. Das Spiel 4 waren praktisch 2 Spiele. Gut. Aber irgendwie in den entscheidenden Momenten waren sie eben nicht da. Und das hat mich wirklich sehr enttäuscht bei den Edmonton Oilers. Und ich hatte echt gedacht, dieses Jahr könnte es tatsächlich mal zumindest in die letzten 4 hineingehen. Heißt, sie gewinnen diesen Norden. Haben sie nicht getan, ganz im Gegenteil. Und das fand ich schon wirklich auch aus deutscher Sicht, gerade auch, weil Draisaitl und Calhoun am Start waren, unfassbar bitter.
Unfassbar bitter, vollkommen richtig. Seit 1990 und damit jetzt seit 31 Jahren warten die so legendären Edmonton Oilers jetzt auf den Titel. MVP der Vorsaison, du hast es angesprochen, Leon Draisaitl und möglicher MVP dieser Saison, weil er einfach wieder unfassbar performt hat. Connor McDavid sind damit raus und können nicht mehr mitspielen. Kleiner Sonderbeitrag vielleicht dazu oder Konsequenzen aus dieser Niederlage wurden schon direkt bekannt. Wayne Gretzky, auch den haben wir schon ein paar Mal besprochen und ich denke mal auch einigen von euch ein Begriff, Eishockey-Legende der Edmonton Oilers und überhaupt dieses Sports, hat nämlich schon getwittert, dass er raus ist. Er war Vizepräsident der Franchise, 5 Jahre lang und hat gesagt, er schafft es nicht mehr von der Zeit, er kann die Zeit nicht mehr aufbringen, die nötig sei, um seinen Herzensclub zu unterstützen und damit ja einen Tag nach dem Playoff aus die ersten Konsequenzen rund um die Oilers. Kurzer Sonderbeitrag, wer vielleicht parallel die Eishockey-WM anschaut, ja, Deutschland sozusagen jetzt gerade in dem Moment, wo wir ausnehmen, auch gerade aktiv gegen Lettland und sich freut und sagt, oh, da können ja Draisaitl, der kann ja noch dazukommen und dann kommen wir nochmal richtig weit. Das ist leider nicht der Fall, denn im Gegensatz zu seinem Nationalmannschaftskollegen und Teamkollegen Dominik Calhoun, der nachgereist ist zur WM, hat glaube ich auch gestern schon zum ersten Mal gespielt gegen die USA, ich will jetzt nichts Falsches sagen, oder war zumindest im Kader, macht es Draisaitl nicht, das hat allerdings nichts an ihm zu tun, dass er irgendwie keinen Bock hätte, für Deutschland zu spielen, im Gegenteil. Er hatte mega Lust, hat aber als Führungsspieler, als wichtiger Spieler in den USA sozusagen die Verantwortung vor die Presse zu treten, die nächsten 2, 3, 4 Tage noch nach dem Aus und zu sagen und zu erklären, wie das überhaupt passieren konnte. Danach müsste er noch in eine kurze Teamquarantäne, wenn er in Europa angekommen wäre und wer weiß, ob die deutsche Mannschaft zu dem Zeitpunkt überhaupt noch im Turnier wäre, um sich dann, damit er dann irgendwie von Kanada nach Lettland reist, dort 10 Tage oder 5 Tage in Quarantäne ist, danach zurück in Kanada wieder 14 Tage in Quarantäne ist, um vielleicht gar kein Spiel zu machen. Es lohnt sich am Endeffekt nicht. Deswegen wird er in den Urlaub fliegen. Wer nicht in den Urlaub fliegt, und damit kommen wir kurz zum Ende, sind die aktuellen Paarungen, die aktuellen Mannschaften im Viertelfinale, sind die Boston Bruins gegen die New York Islanders 1-1, Tampa Bay Lightning gegen Carolina Hurricanes steht 1-0 für Tampa Bay und aus deutscher Sicht noch ein schönes Bonbon zum Abschluss. Philipp Grubauer, auch über ihn haben wir häufig gesprochen, Torhüter der Colorado Avalanche. Die führen 1-0 gegen die Vegas Golden Knights, haben sich 7-1, also ziemlich deutlich im ersten Spiel durchgesetzt. Grubauer wieder mit einer starken Leistung. 25 Schüsse auf sein Tor. Wie viel wehrte er davon ab, Ferdi, von 25 Schüssen?
25 minus 1, ich glaube 24.
Müssten 24 gewesen sein, war kein Pfostenschuss dabei, also von daher alles abgewehrt, Philipp Grubauer. 1-0 steht's da, ist aber noch viel zu tun, Vegas Golden Knights auch mit einer starken Saison, starker Gegner, auch wenn es erstmal nicht so anscheint nach der Partie, aber wir drücken natürlich Philipp Grubauer als deutschen Veteran so ein bisschen die Daumen und komme damit zum wirklichen Abschluss dieses pickepackevollen Podcasts der MLB. Sag uns was, Ferdi.
Jo, ich kann dir sagen, da war einiges los in der Major League Baseball. Also da sind Zahlen performt worden, die haben wir lange nicht gesehen und die betreffen vor allem die Pitcher. Und es geht um No-Hitter, heißt um fast das perfekte Spiel, heißt du lässt keinen Hit zu, bist da ganz grundsolide und machst das Ding. Das ist eine unfassbar schwere Leistung, die wir dieses Jahr jetzt aber schon unfassbar oft gesehen haben. Insgesamt 6 Mal, wir haben ja schon 2 Mal darüber gesprochen mit Carlos Rodon von den White Sox und Joe Musgrove von den San Diego Padres. Jetzt haben sich noch 4 weitere Pitcher in diese prominente Liste gesellt. Einmal Corey Kluber von den New York Yankees, Spencer Turnbull von den Detroit Tigers, John Means von den Baltimore Orioles und Wade Miley von den Cincinnati Reds. Das sind insgesamt 6 No-Hitter und das Witzige ist, diese 6 No-Hitter wurden allesamt gegen 2 Teams geworfen. Jedes Team 2 Mal. Cleveland hat 2 Mal den No-Hitter kassiert, Seattle hat 2 Mal den No-Hitter kassiert und auch die Texas Rangers haben 2 Mal einen No-Hitter hinnehmen müssen. Also da würde man natürlich schon als Fan sagen, Moment mal, was ist denn da in der Offensive los, dass man sich das Ganze 2 Mal antun muss als Fan? Schwierig. Man muss dazu sagen, gerade bei Seattle und Texas, das sind offensiv nicht die besten Mannschaften. Bei Cleveland ist es tatsächlich schon ein bisschen verwunderlich, auch wenn die übers Pitching selber kommen. Eigentlich darf man da damit rechnen, dass sie mindestens 1 Hit pro Partie in diesen 9 Innings, in diesen aber langen, fast 3 Stunden Spielen, mindestens mal hinkriegen, haben sie nicht geschafft. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind aber ganz schön viele No-Hitter. Ich habe das Ganze mal in Relation gesetzt zu den Vorjahren. Und zwar in der letzten Saison wurden dagegen nur 2 No-Hitter geworfen. Gut, man kann argumentieren, 2 No-Hitter, weil die Saison auch einfach kürzer war. Heißt, es gab wenige Spiele, weniger Möglichkeiten, das Ding irgendwie einzutüten als Pitcher. Man kann wiederum dagegen argumentieren, wir sind gerade noch am Anfang der Saison. Wir haben gerade mal 55 Spiele ungefähr pro Team gespielt. Heißt, wir sind dann noch in diesem Zeitrahmen von der letzten kurzen Saison und haben jetzt schon 3-mal so viele No-Hitter. Aber ich will nochmal dieses Argument respektieren und sagen, gut, dann gucke ich eben auf die letzte vollständige Saison und das war ja 2019 und da gab es insgesamt 4 No-Hitter. Heißt, über 162 Spieltage 2 Stück weniger. Und wir sind gerade mal, wie gesagt, beim Drittel angelangt, ungefähr. Bjarne, was glaubst du, wie viele No-Hitter sehen wir noch? Kommen wir tatsächlich in den für unmöglich gehaltenen 2-stelligen Bereich?
Ich würde es zutrauen. Also ich würde dieser Saison zutrauen, wirklich bisher mit 6, was du ja gerade, wie gesagt, durch deine Relation zu den letzten Jahren erzählt, unfassbar viele und wirklich ein hohes Niveau, auch wenn es in Anführungszeichen jetzt gegen die gleichen 3 Teams war. Bin ich gespannt, ob die noch irgendwie was dagegen machen können in den nächsten Wochen. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch und hoffe, wir knacken diese 2-stellige Zahl, ob es am Ende mehr als jetzt wirklich 10, 11 werden. Bezweifle ich mal, aber komm, ich sag einfach 11 werden zum Ende des Jahres.
Oh, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich eine historische Bestmarke. Würden wir uns nicht beschweren, wenn wir das zu sehen bekommen. Eine ganz schön heiße Prediction von Bjarne. Apropos Prediction, wir haben ja unsere Sieger bekannt gegeben. Ich habe gesagt, die Yankees machen das, du hast gesagt, die Dodgers machen das. Man kann jetzt ein kleines Zwischenfazit an euch geben, wer das nicht ganz so aufmerksam verfolgt. Beide Teams stehen über 500, heißt, sind auf Kurs, Playoffs, heißt, bislang haben wir uns da wirklich gut getan in der MLB. Wir werden das weiter verfolgen. Ich glaube, wir sind jetzt noch gerade so unter einer Stunde. Das sollten wir auch versuchen, hier so zu Ende zu bringen. Das war's aus der MLB. Haltet fest, die Pitchers, die rocken diese Saison richtig. Bjarne, es hat mal wieder unfassbar viel Spaß mit dir gemacht, auch wenn der Tag für uns beide unfassbar lang ist. Also wir haben uns heute was angetan, das darf man eigentlich keinem erzählen. Das war's von mir. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich dann und versprochen auch in einer Woche wieder.
Ich wollte gerade sagen, wir bleiben wieder regelmäßig dran, denn wie wir gemerkt haben, 2,5 Wochen bedeutet 2,5 Wochen US-Sport aufzuholen und das packst du nur in 59 Minuten. Und damit machen wir auch Feierabend. Macht euch einen schönen Mittwochabend. Genießt den US-Sport, bleibt dran, guckt die Playoffs und verfolgt uns weiter. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao.